Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 18. Mai, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen nach Russland, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen nach Bayern wünsche auch ich Ihnen, lieber Flavio von Witzleben.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr auf unsere weitere Folge hier Mitte Mai. In Deutschland ist so langsam aber sicher der Frühling ausgebrochen. Es sind erstmals wieder schöne, warme Temperaturen. Und bei diesen warmen Temperaturen wollen wir heute, Frau Kneißl, wieder über viele spannende Themen sprechen. Zunächst natürlich möchten wir über die Friedensverhandlung zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul sprechen, über Donald Trumps Besuch im Nahen Osten, wobei er mit Saudi-Arabien ein Milliarden-Rüstungsdeal verhandelt hat. Wir werden natürlich auch noch auf die neuesten Entwicklungen im Gaza-Krieg zu sprechen kommen, über neue Entwicklungen hinsichtlich der Atomverhandlungen zwischen Iran und den USA werden wir sprechen. Und zum Abschluss, Frau Kneißl, werden wir noch auf einen Koks-Skandal zu sprechen kommen, der anscheinend keiner war. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie hatten wieder eine sehr bewegende Woche hinter sich. Sie waren in Königsberg, heute Kaliningrad genannt, die Stadt, mit der die meisten Deutschen den großen Philosophen Immanuel Kant verbinden. Vielleicht zunächst mal, was hat Sie nach Kaliningrad getrieben? Wie war Ihr Aufenthalt dort? Und vielleicht noch zum Abschluss, der 9. Mai stand vergangene Woche an. Sie waren bei Ihnen im kleinen Dorf, haben dort auch eine Rede gehalten. Aber vielleicht nehmen Sie unsere Zuschauer auch nochmal mit auf diesen historischen Tag in Russland. Aber vielleicht zunächst, Frau Kneißl, wie waren Ihre Tage in Kaliningrad?
Ja, vielen Dank, wie immer, für die sympathische Nachfrage. Ich wurde eingeladen zu einer Sitzung des Petersburger Dialogs. Das ist eine bilaterale, grundsätzlich weiß man, eine bilaterale, umfassende Dialogserie, die sich von Wirtschaft über Kultur bis zu Sport ziehen sollte, die Präsident Putin und der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder initiiert hatten. Und gemäß nach dem Vorbild des Petersburger Dialogs wurde dann auch zwischen Paris und Moskau der Trianon-Dialog eingerichtet. Und ich hatte in meiner Zeit als Außenministerin den Sochi-Dialog begonnen. Wir taten das im Mai 2019, das war wirklich 24 Stunden vor dem Zerfall dieser Regierung, der ich angehörte. Und in allen drei Dialogen ging es auch vor dem Hintergrund der Sanktionen aus dem Jahr 2014 um sogenannte People-to-People-Contacts. Manche nennen das Erfolgsdiplomatie, aber es ging um zivilgesellschaftlichen Dialog. Es ging natürlich ums Geschäft. Da waren auch in Österreich noch viele, viele Unternehmen fest an Bord, die sich natürlich dann alle wiederum davon trollten, als es nicht mehr ging. Jedenfalls, diese Dialogveranstaltungen wurden allesamt von Berlin, Wien und Paris gekappt im Frühjahr 2022. Die russische Seite hat jedoch sowohl die Büros, das Budget, die Mitarbeiter gehalten. Das heißt, es gibt ein Büro, das sich Petersburger Dialog nennt. Es gibt ein Sochi-Büro und es gibt auch noch ein Trianon-Büro mit Vorsitzenden. Das sind hochrangige Personen aus dem politischen, gesellschaftlichen Leben Russlands. Und der Petersburger Dialog war zweifellos der wichtigste, ja, der weitreichendste. Und ich wurde eingeladen zu dieser Sitzung nach Kaliningrad, habe aber klar machen müssen von Anbeginn, dass ich hier niemanden repräsentiere, außer mich selbst. Ja. Ich habe keinerlei offizielle Funktion. Es kamen auch, wenn ich das so sagen darf, nur drei Personen aus Deutschland angereist. Alle anderen sagten, nein, wir können, wollen nicht oder trauen sich einfach nicht. Es waren vor allem Vertreter von der russischen Seite, ob aus dem Oblast Kaliningrad oder eben aus Moskau. Und die Frage, wie man einen Dialog unter den gegenwärtigen Umständen machen kann, ja, das ist eine knifflige. Ich selbst habe gesprochen über die Problematik des Wegfalls des Rechtsstaates, über die auch natürlich fortschreitende Deindustrialisierung der Europäischen Union insgesamt, aber Deutschlands ganz besonders, wo sich natürlich auch die Frage stellt, mit welchem Deutschland kann man in einigen Jahren vielleicht wieder in Energiegeschäfte kommen, falls solche möglich sein sollten. Und da ist meine Beobachtung immer wieder, wie sehr von der russischen Seite auf allen Ebenen an Dialog festgehalten wird. Ich bin da vielleicht härter. Ich sage, zuerst müssen sich, ob die Deutsche, ob die EU sozusagen auch auf dem Rechtswege um Entschädigungen bemühen. Ja, es ist, viele Leute haben viel Geld verloren, haben Existenzen verloren. Also Kompensation auf dem Rechtswege ist meines Erachtens eine der Voraussetzungen. Und es müsste dann eigentlich zuerst mal auf technischer Ebene manches klargestellt werden, bevor man in den großen Dialog wieder übergeht. Aber da ist die russische Seite wirklich viel gütiger, viel großzügiger, als das in irgendeiner Weise im Westen sozusagen wahrgenommen werden will. Das war der Petersburger Dialog und ich habe dort sozusagen als Referentin über Rohstoffe, Energiepolitik und so weiter gesprochen. Es war meine erste Reise nach Kaliningrad, Königsberg. Ich würde mal leise behaupten wollen, ich hatte mich mit dieser Region vor rund 30 Jahren intensiv beschäftigt. Ich las damals mehrere Bücher von Marion von Dönhoff. Vielleicht sagt dem einem oder anderen Zuhörer noch jene wirklich historische Persönlichkeit etwas, der jüngeren Generation vielleicht weniger, aber vielleicht ganz kurz zusammengefasst, ihr Leben, das ein äußerst bewegtes war, im Februar 1945, als eigentlich allen damals denkenden Menschen klar war, dass dieser Krieg von deutscher Seite nicht zu gewinnen war, als Fußnote so manche Analogie vielleicht auch in die Gegenwart, da ritt sie von Königs, also sie war nicht in Königsberg zu Hause, der Familiensitz war in Ostpreußen, aber nicht in Königsberg, ritt sie jedenfalls aus Ostpreußen bis nach Düsseldorf im Februar 45. Das muss man sich mal vorstellen, über all die Frontabschnitte, unter Beschuss, Winter. Also sie kam dann in Düsseldorf an, startete ein neues Leben und wurde dann unter anderem Herausgeberin der deutschen Wochenzeitung Die Zeit, arbeitete mit Helmut Schmidt, der dann auch nach Beendigung seines Kanzleramts in der Zeit tätig war. Und das alles wirklich noch zu einer Zeit, verzeihen Sie mir da die Wortwiederholungen, als diese Wochenzeitung Die Zeit noch eine ernstzunehmende, nicht nur Berichterstattung, sondern es war ja vor allem eine Publikation, die sich der Analyse, dem Feuilleton, einer wirklich umfassenden Debatte widmete. Und ich erinnere mich an die 1980er Jahre, als ich noch viele Artikel ausschnitt und für mich dann in einem Ordner aufhob, weil sie einfach bedeutsam waren. Das sind vergangene Zeiten. Das reicht, also die letzten 20 Jahre, würde ich sagen, hat diese Publikation gehört eigentlich auch nur mit zu jenen Blättern, die schwarz-weiß malen, wie das ja bedauerlicherweise im deutschen Sprachraum gang und gäbe ist. Jedenfalls, als Marion von Dönhoff noch Herausgeberin war, war das etwas anderes. Ich selbst durfte sie treffen. Das ist jetzt schon lange her. Ich glaube, sie war damals 94 Jahre alt dran. Es war jedenfalls nach ihrem 90. Geburtstag. Sie hielt einen Vortrag in Wien und ich erinnere mich an eine Dame, die also stramm wie ein preußischer Offizier, also aufrecht, bemerkenswert, in dem Alter so aufrecht das Rückgrat zu haben, fester Händedruck, strahlend blaue Augen und ein sehr markantes Gesicht und eine, ja, einfach im Kopf und hier auch eben in ihrer körperlichen Situation zweifellos nicht auf mich wirkte wie jemand, der den 90. Geburtstag bereits gefeiert hatte. Also eine bemerkenswerte Persönlichkeit und ihre Bücher, ihre Erzählungen, ihre Vorträge, die schwangen bei mir so im Hinterkopf mit, als ich nach Kaliningrad flog. Man fliegt über internationale Gewässer im baltischen Raum, weil es ist ja die Überquerung des EU-Luftraumes nicht mehr möglich seit Frühjahr 2022, und landet in diesem Oblast, der eine Exklave ist seit den 1940er Jahren, ist auch in der Sowjetunion sozusagen russische Exklave, aber im sowjetischen Gebiet. Und es war bis vor 4 Jahren ja auch ein wirklicher Marktplatz. Man ist in ein paar Stunden in Warschau, Hamburg. Es war dann letztendlich in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, ein sehr umtriebiges, wirtschaftlich blühendes Gebiet, wo grenzüberschreitendes Kooperieren täglich stattfand. Und in den Vorträgen des Gouverneurs und anderer Offizieller wurde auch darauf hingewiesen, wie viele deutsche Unternehmen gerade in diesen Oblast gingen. Es war auch ein junger deutscher Landwirt an Bord, der aber jetzt schon seit 10 Jahren in Kaliningrad als unter anderem als Rapsbauer tätig ist. Es sind aber viele weggegangen. Also da hat sich einfach sehr, sehr viel gedreht. Die Hoffnung ist groß, dass man wieder zueinander finden möge, zumindest auf menschlicher Ebene. Aber wie gesagt, da passiert mehr auf russischer Seite als auf deutscher Seite. Und das hat meines Erachtens immer mit dem alten Thema zu tun, auf das ich zurückkomme. Es ist die Feigheit. Also ich habe ja selbst so viel Feigheit erlebt rund um mich herum. Leute von mir einfach Abstand genommen haben, weil sie gemeint haben, es wäre für sie sicherer, besser, wenn sie zu mir keinen Kontakt mehr halten, ohne dass irgendetwas vorgefallen wäre zwischen uns. Aber die Feigheit ist zweifellos das größte Laster, und die Feigheit, die man gerade in der deutschen und in der österreichischen Gesellschaft erleben musste, immer wieder zu allen Epochen der Geschichte, die zeigt sich halt heute auch wieder. Wir haben dann ganz kurz Kaliningrad besucht. Ich habe 2 Stunden Zeit gehabt. Man kann ja hinreisen. Also falls sich Deutsche dafür interessieren, man kann hinreisen. Aber wie gesagt, es ist eine Stadt, die sehr, sehr viele Wunden trägt. Ja, also es reisen Tausende, Zehntausende Russen hin. Die Flüge waren voll, als ich wieder zurückflog. Es ist zwar nicht jetzt Hochsaisonzeit, aber viele Russen wollen einfach dieses Kaliningrad-Königsberg mit seinen, was noch übrig ist an alter Architektur, wollen das besichtigen. Ja, also da ist hohes Interesse dort. Das war's. Der 9. Mai, kann ich Ihnen ganz kurz sagen, das waren wirklich sehr, sehr bewegende, schöne Feierlichkeiten im Dorf. Ich hielt meine Rede. Schulkinder haben einige Szenen aus Korrespondenzen des Krieges wiedergespielt. Es waren die Menschen unterwegs, es war feierlich bewegt, auch dazwischen fröhlich und ganz anders als natürlich die Riesenparade auf dem Roten Platz, wo die westlichen Medien haben sich darüber lustig gemacht und das alles abgetan als Spektakel. Aber ich glaube, dass das wesentliche Bild, das in Erinnerung bleiben sollte, ist, dass jene, die sich gegen diese Verwirrung stellen, die man ja heute in der aktuellen Politik hat, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht, nämlich die Ukrainer hätten Deutschland befreit und gemeinsam mit den Amerikanern vom Nazismus, das ist ja so ungefähr jetzt die Kurzversion der Geschichtsschreibung, dass das einfach anders war, ja, und zu erinnern, was ist wirklich passiert im Zweiten Weltkrieg? Wie ging er aus? Wer befreite die Konzentrationslager? Die Chinesen kämpften gegen die Japaner. Der chinesische Staatspräsident war dort. Es waren Vertreter aus dem afrikanischen Kontinent dort, wie beispielsweise Burkina Faso. Warum? Weil auch der Zweite Weltkrieg sich natürlich in Nordafrika genauso abspielte wie in Mitteleuropa und anderen Orts. Es war einfach ein totalitärer, umfassender Krieg, der von einem Österreicher in Berlin losgetreten wurde. Und da hat sich einfach in der Geschichtsschreibung in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel gedreht. Ich selbst bin ja auch groß geworden mit dem Unterricht. Die Amerikaner haben uns befreit und wir verdanken unseren Überleben dem Marshallplan. Das war auch in einem neutralen Land in den 70er, 80er Jahren wie Österreich der Fall. Und jene, die am 9. Mai nach Moskau kamen, beispielsweise auch der Präsident Serbiens, die haben versucht, auch daran mit ihrer Präsenz daran zu erinnern, der Zweite Weltkrieg war ein Kampf gegen den Faschismus, der ja nicht nur in Deutschland und Österreich stattfand, sondern genauso auch in Kroatien, genauso in Rumänien, das mit Hitler Deutschland verbündet war. Und vergessen wir nicht, nicht alle Franzosen waren im Widerstand. Es waren mehr im Widerstand als in Deutschland oder Österreich, aber nicht alle Franzosen.
Ja, und Frau Kneißl, das ist ein gutes Stichwort, um auch auf die gegenwärtigen Ereignisse zu sprechen zu kommen. Denn vieles von dem, was in den letzten Jahren und Monaten geschehen ist, hätte dazu führen können, dass ein dritter Weltkrieg ausbricht, und dem wirken die Protagonisten jetzt gerade entgegen, denn in Istanbul sind jetzt am frühen Donnerstagmorgen die russische und die ukrainische Delegation zusammengetroffen, um dort eine Friedenslösung für den Krieg in der Ukraine auszuhandeln. Am Donnerstagabend hielt der russische Präsident Wladimir Putin noch eine Sitzung zur Vorbereitung der bevorstehenden Verhandlung mit der ukrainischen Seite ab, und auch am Mittwochmorgen hat der Kreml die Liste der Mitglieder der Delegation veröffentlicht, die Russland in Istanbul vertreten wird. Es wird die Delegation wie im Jahr 22, als schon mal Gespräche in Istanbul stattgefunden haben und auch kurz vorm Abschluss standen, es hat nur die finale Unterschrift gefehlt. Es wird jetzt erneut der ehemalige russische Kulturminister, der überdies seit 5 Jahren Berater des russischen Präsidenten ist, Wladimir Medenski, der auch selbst aus der Ukraine stammt. Von ihm wird diese Delegation geleitet. Neben Medenski findet sich aber auch auf der von Putin genehmigten Liste viele weitere Teilnehmer, wie unter anderem der stellvertretende Verteidigungsminister Alexander Fomin. Ja, und in den vergangenen Tagen gab es eine breite Diskussion darüber, wie es um ein Besuch von Wladimir Putin in der Türkei aussieht, da der ukrainische Präsident Selenskyj auf das Gesprächsangebot von Putin vom 11. Mai positiv antwortete. Er sagte, ja, er möchte mit ihm persönlich sprechen. Allerdings sieht es jetzt gegenwärtig, wir zeichnen hier nochmal zum Kontext heute am Freitag, den 16. Mai auf, heute Mittag finden die Verhandlungen statt. Gegenwärtig sieht es nicht danach aus, als ob Wladimir Putin vor Ort erscheinen wird. Wenn dem so sein sollte, dann sei das ein klares Signal für die Welt, dass Moskau keinen Frieden wolle und nicht bereit für ernsthafte Verhandlungen sei. Das schrieb der Chef des ukrainischen Präsidialkanzlei Andrei Jermak auf Telegram. Ja, Frau Kneißl, bevor wir uns da jetzt in weiteren Details verlieren, wie blicken Sie denn auf diese historischen Friedensverhandlungen jetzt in Istanbul? Wie zuversichtlich sind Sie, dass es nun endlich zu einer Friedenslösung in dem Krieg kommen könnte?
Wir zeichnen jetzt um 9 Uhr Ihre Zeit auf. In circa 3 Stunden sollen am Dolma Bahac-Palast diese Begegnungen stattfinden. Das Format ist meines Erachtens immer noch nicht ganz klar, weil es ist ein trilaterales, vielleicht auch ein quadrilaterales Format. Wir haben zum einen die von Ihnen benannte russische Delegation. Es sind aber auch eine US-Delegation dort. Ich glaube, es wird auch der Außenminister Marco Rubio persönlich dabei sein. So hieß es zumindest in den letzten Tagen. Und es werden wahrscheinlich auch eben die türkischen Gastgeber in irgendeiner Weise eine Rolle spielen, weil zweifellos die türkische Seite wie auch die US-Amerikaner auf Zelensky einwirkten, weil er ja sehr hämisch meinte, ich komme, also muss auch Präsident Putin kommen, wohingegen eigentlich klar war, dass eine derartige Delegation nicht mit den Staatspräsidenten besetzt sein wird, sondern es handelt sich um die Fortsetzung jener technischen Gespräche, die zuletzt eben im Frühjahr 2022 in der Türkei geführt wurden. Und von westlicher Seite wurde gesagt, ja, das sind alles nur Hinterbänkler von russischer Seite. Nein, sie sind Verhandler, die akkreditiert wurden und die oberste Spitze der Exekutive vertreten. Wenn ein, egal bei welcher Konferenz, eine Delegation auftritt, die hat das Verhandlungsmandat, die muss sich absprechen mit ihrem jeweiligen Hauptstadt, sozusagen Vertreter. Das kann der Außenminister sein, das kann die Staatsspitze sein. Und es hat sich nur wiederum gezeigt, in all den hämischen Kommentaren, egal ob die jetzt von Presse oder von Außenministern oder wem auch immer kamen, dass sie vom Handwerk der Diplomatie wirklich keine Ahnung haben. Und wenn Sie mich jetzt fragen um meine Zuversicht oder Hoffnung, ich kann dazu nichts sagen. Ja. Ich finde, es ist jetzt einmal wichtig, dass allen Widrigkeiten zum Trotz man sich an einen Tisch setzt. Und es war wahrscheinlich wirklich nur dem Einwirken der USA zu verdanken, dass die ukrainische Seite überhaupt eine Delegation schickt, weil es ging nie um Gespräche zwischen Putin und Zelensky, es ging um Delegationstreffen. Und jetzt wurde eine ukrainische Delegation entsandt. Es wird nichts schnell gehen. Möge es eine Atmosphäre geben, in der man zumindest technische Gespräche führen kann. Dazu könnte beispielsweise gehören, und das würde ich schon als einen wirklich großen Erfolg werten, wenn alle Kriegsgefangenen von beiden Seiten ausgetauscht würden. Das wäre schon einmal etwas, wo man sagen kann, hurra, da sind wir weitergekommen. Es finden zwar regelmäßig Gefangenenaustausche statt unter Vermittlung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, aber eine wesentliche Geste wäre sozusagen die Freilassung aller. Eine wesentliche Geste wäre ein Austausch über beispielsweise Minen. Ja, es wurde gewaltig viel vermint von ukrainischer und nicht nur von ukrainischer Seite. Dort liegen deutsche, italienische Minen und so weiter. Nicht zu vergessen, dass mittlerweile bedauerlicherweise viele EU-Staaten, die sich an sich ursprünglich der Ottawa-Konvention zum Verbot von Landminen verpflichtet hatten, das ist ja nicht nur ein Versprechen, das wurde in den 90er Jahren eine Rechtsverpflichtung mit der Zerstörung der Minen, die sind dabei auszusteigen. Ja. De facto tun sie es bereits und es werden also gewaltig viele Minen wieder verlegt. All das wären wichtige technische Zeichen, dass ob man dann in weiterer Folge auch so etwas wie eine Feuerpause verhandelt, ist das Nächste. Weil zu Beginn der Woche standen wir ja in diesem Patt, dass von Seiten der Koalition der Willigen, die sich am Donnerstag, den 8. Mai trafen, gefordert wurde, eine 30-tägige Feuerpause, die mit letzten Montag hätte beginnen sollen, mit dem 12. Mai. Daraufhin hat man also eingefordert, es müsste sofort die Waffen schweigen, bevor es zu irgendeinem Treffen kommen könnte. Dann wurde aber dennoch festgehalten an diesem Vorschlag von Präsident Putin, den er in einer Pressekonferenz am 10., eigentlich am Sonntag, den 11. Mai machte. Es war wirklich 2 Uhr in der Früh, diese Pressekonferenz. Er gesagt hat, 15. Mai, Delegationen sollen sich treffen. Er hat nie gesagt, ich werde dort Zelensky treffen. Er hat immer gesagt, Delegationen werden dort fortsetzen, wo sie 2022 aufgehört haben. Und ja, wenn sie sich heute im Dolma Bahac-Palast am Bosporus treffen, möge es zu ersten technischen Zugeständnissen kommen. Und ich würde sagen, das wesentliche Zugeständnis, das an sich die russische Seite bereits tätigt, ist, dass man überhaupt mit der aktuellen ukrainischen Führung im Gespräch ist. Weil vergessen wir nicht, dass von ukrainischer Seite her ein Dekret besteht, nicht mit der russischen Seite zu verhandeln und dass auch Präsident Zelensky ja seit Mai 2024 nicht mehr der legitime Staatspräsident ist, weil Wahlen mehrfach abgesagt wurden und laut ukrainischer Verfassung wäre jetzt eigentlich das Präsidialamt interimsmäßig beim Parlamentspräsidenten. Also das mögen jetzt vielleicht juristische Spitzfindigkeiten sein, aber ich werte sie als Zugeständnis, dass man sozusagen überhaupt bereit ist, mit der existierenden Führung im Gespräch zu sein. Und das kann nur auf technischer Ebene starten. Ja, es bringt nichts hier top-down, großer Handschlag, viele Fotos und dann was? Ja, es müssen militärische Fragen gelöst werden. Und will man so etwas wie eine Feuerpause jetzt mal aushandeln, ja, dann muss man sich ja auch treffen. Man kann nicht eine Feuerpause nur jetzt unilateral erklären. Und nach der Feuerpause, nach dem Ceasefire, kann so etwas wie ein Waffenstillstand kommen. Also ich bin immer wieder erstaunt über die Verwirrung in den Begrifflichkeiten. Alle sprechen von Ceasefire und dann wieder von Frieden und dann wieder von Waffenstillstand. Das sind alles verschiedene Paar Schuhe. Also eine Feuerpause, ein Ceasefire ist eine rein militärische Einstellung der Feindseligkeiten. Da ist noch gar nichts gelöst. Und um zu einem Waffenstillstand zu kommen, ich erinnere an das Ende des Ersten Weltkrieges, die Waffenstillstandsverhandlungen, die beendet wurden am 11. November 1918, das waren militärische, politische Gespräche, vor allem militärische. Es gab einen Waffenstillstand. So wurde der Erste Weltkrieg beendet und danach wurden Konferenzen 1919 abgehalten, die als Friedenskonferenzen bezeichnet wurden. Wir wissen, dass diese Verträge letztendlich dann in den Zweiten Weltkrieg mündeten, aber das waren unterschiedliche Etappen. Ja, und auch jenes Schlachtfeld, das ich persönlich am besten kenne, nämlich die arabisch-israelische Problematik Israel-Palästina nach dem Krieg von 1948 wurden 1949 damals unter Verhandlungen der UNO, die gerade mal ein paar Jahre begonnen hatte zu existieren, wurden große Waffenstillstandsabkommen ausgehandelt, die bis 1967 hielten. Und ein Ceasefire oder ein Armistice, also Feuerpause oder Waffenstillstand, das sind zwei verschiedene Dinge. Und auch das muss ausgehandelt werden. Und dann erst, ja, kann man in weiterer Folge so etwas wie Friedensgespräche führen. Also Istanbul heute ist keine Friedenskonferenz.
Ja, und kommen wir vielleicht mal auf die wichtigsten Punkte dieser Friedensverhandlungen zu sprechen, denn die ukrainische Seite hat ja bis zuletzt immer wieder betont, so wurde es auch von Zelensky mehrfach gesagt, dass sie die von Russland annektierten Gebiete nicht anerkennen werden. Es wurde auch immer wieder davon gesprochen, dass man die Krim zurück in die Ukraine holen will, dass man NATO-Mitglied werden will. Also welche Abstriche, Frau Kneißl, wird die Ukraine in diesen Friedensverhandlungen machen müssen?
Ja, das ist Gegenstand von Verhandlungen. Aber ich würde das immer noch nicht als Friedensprozess bezeichnen. Das sind für mich jetzt mal wirklich Waffenstillstandsverhandlungen. Ein Friedensprozess, Friede ist ein großes Wort, das kommt dann danach. Ja, zuerst muss man sich ja mal wirklich über militärtechnische und territoriale Fragen einigen und danach kann man auf die Friedensebene vielleicht kommen, die vor allem eine Versöhnung erfordert. Und die Frage der territorialen Veränderungen, das ist ja etwas, was, glaube ich, nicht nur jetzt von Personen, die, sagen wir mal, exponierter sind, wie beispielsweise der US-Vizepräsident, der US-Verteidigungsminister. Erinnern wir uns, Anfang Mitte Februar ließen die beiden aufhorchen mit ihren Aussagen, dass es man wird in der Ukraine. Und ich erinnere mich auch an das Jahr 2018, 2019, damals in Gesprächen mit Kollegen aus dem europäischen Raum. Es war vielen damals klar, dass die Krim russisch bleiben würde. Ja? wie sie auch demografisch immer war. Und ich habe das in einem unserer Podcasts schon mal gesagt, bis Deutsch gesprochen war die Krim entweder russisch oder türkisch, aber nicht ukrainisch sozusagen. Das ist ein anderes, delikates Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und ob es jetzt um die Krim geht, ob es um die Frage des Monitoring einer Feuerpause geht, das ist ja das wesentliche Momentum jetzt, ja. Okay, es wird eine Feuerpause ausgehandelt, es wird vielleicht sogar ein Waffenstillstand ausgehandelt, das wäre schon einmal eine sehr große Errungenschaft. Und dann ist die Frage, wer organisiert die militärisch-technische Zusammenarbeit, um diesen Waffenstillstand zu kontrollieren? Also da geht es in meinen Augen um diese Fragen zuerst, bevor man eben andere territoriale Fragen anschneidet. Und die Krim meines Erachtens steht außer Streit. Ja. Es geht vielmehr um Fragen wie Frontverlauf, dort wo die russische Armee steht und wo sie sich ja eigentlich auch weiter auf dem Vormarsch befindet. Welcher Frontverlauf? Ja? Und kommt es zu einer Errichtung von entmilitarisierten Zonen? Das kann nur sollte meines Erachtens nur temporär sein, weil entmilitarisierte Zonen haben es in sich, dass ein solches Vakuum auch immer wieder Spannungen lostritt und vielleicht nicht gesichert werden können. Was passiert mit den Menschen, die aus gewaltigen Flächen entfernt werden sollen im Falle einer Entmilitarisierung? In meinen Augen steht das als erstes an und dann wird man sich unterhalten über andere Fragen.
Ja, und vielleicht noch abschließend ein Detail, Frau Kneißl, mit Ihnen noch zu besprechen. Sie hatten es eben schon angedeutet, dass Zelensky im Grunde genommen nicht mehr der legitime Vertreter, der legitime Präsident seines Landes ist. Und er hat sich jetzt auch dazu geäußert. All unsere Zuhörer werden wissen, dass es in der Ukraine per Dekret verboten ist, mit Russland zu verhandeln. Und auf diesen Aspekt angesprochen, meinte Zelensky jetzt, das sei ein, wie er sagte, russisches Narrativ, dass er nicht mit Putin sprechen darf. Er sagte, niemand außer mir kann Verhandlungen über die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine führen, über unseren Kurs. Frau Kneißl, ich frage jetzt mal vielleicht ganz blauäugig, ganz naiv, wenn dieses Dokument rein hypothetisch irgendwann mal von Zelensky unterzeichnet werden sollte, das zu einem Ende des Krieges führen könnte. Ist das denn juristisch de facto gültig, wenn er gar nicht mehr der rechtsmäßige Präsident dieses Landes ist? Frau Kneißl, wie ist das einzuschätzen?
Ja, da gibt es von der russischen Seite eben eine andere Interpretation, die sagt, wir wollen eigentlich mit jemandem verhandeln, der die Ukraine verfassungsrechtlich korrekt repräsentiert. Und das trifft eben auf die Person Zelensky nicht zu. Die Tat, dass sie eben von Zelensky gebracht, nur ich kann verhandeln, das zeigt einfach seine Ignoranz, weil der Staatspräsident ist wie jedes andere Amt ein Organ. Und dieses Organ wird von unterschiedlichen Personen vertreten. Ja? Also es gibt einen alten Spruch, der vielleicht manchen im Ohr ist, der König ist tot, es lebe der König. Ja? Das heißt, auch wenn die Person des einen Königs tot ist, es kommt ein neuer, ja. Es geht ja wirklich nur um das Organ. Und der Staatspräsident der Ukraine wird zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder ein anderer sein. Und es hängt nicht an der Person Volodymyr Zelensky.
Dann halten wir das mal so fest und schauen, Frau Kneißl, noch weiter, was dort rund um Donald Trumps Reise in den Nahen Osten geschehen ist. Denn Donald Trump hat jetzt am Donnerstag seine kurze Reise nach Katar mit einer Rede vor den US-Truppen beendet und ist dann in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen, um sich dort mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zu treffen. Und ja, während der viertägigen Reise von Trump durch die Golfregion wurden zahlreiche Geschäftsvereinbarungen unterzeichnet. Dazu zählen ein Vertrag über den Kauf von bis zu 200 Boeing-Flugzeugen durch Qatar Airways, eine Zusage Saudi-Arabiens für Investitionen in den USA in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar sowie US-Waffenverkäufe an das Königreich im Wert von 142 Milliarden US-Dollar. Der Golfstaat werde dabei hochmodernes Kampfgerät aus den USA erhalten. Das erklärte das Weiße Haus, das von den größten Verteidigungsverkäufen der Geschichte sprach. Das Rüstungsabkommen umfasst nach US-Angaben Geräte zur Luft- und Seeverteidigung, zum Grenzschutz sowie die Ausbildung von Soldaten. Nach saudi-arabischen Angaben wollte sich das Königshaus unter anderem auch den US-Kampfjet F-35 sichern. Zudem sind nach US-Angaben Investitionen der saudisch-arabischen Firma DataVolt in KI in Höhe von 20 Milliarden vorgesehen. Ja, Frau Kneißl, das heißt, da wurde wieder ein Milliardenvertrag unterschrieben. Bemerkenswert sicherlich auch noch, das sei auch erwähnt, dass Donald Trump sich am Rande dessen mit dem syrischen Präsidenten, dem sogenannten Präsidenten al-Sharaa, getroffen hat. Er hat angekündigt, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Das zum einen, und zum anderen ist es der erste Besuch oder das erste Treffen des US-Präsidenten mit einem syrischen Vertreter, in dem Fall dem Präsidenten, seit über 25 Jahren. Also zum einen, wie erklären Sie sich, dass es da jetzt zu dieser zu dieser Annäherung zwischen Syrien und den USA gekommen ist, zum einen, und zum anderen vielleicht nochmal auf das Verhältnis Saudi-Arabien und den USA zu sprechen zu kommen. Auch das hat gelitten in den letzten Jahren. Saudi-Arabien hat sich zunehmend auf die Seite der BRICS-Staaten gestellt. Jetzt scheinen sie aber doch wieder Freunde der USA zu sein. Also wie sehen Sie da diese Entwicklung, Frau Kneißl?
Ja, ich glaube, für Donald Trump war es eine Wonnereise. Also er hat sich mit einer unglaublichen Energie und eine Freude, die ihm anzusehen war, durch diese Golfstaaten bewegt. Er wurde auch wirklich mit stehenden Ovationen beklatscht, unter anderem als er bei seiner Rede in Saudi-Arabien ankündigte, und das war die große Überraschung, dass die USA die Syrien-Sanktionen aufheben würden. Syrien war seit den 70er Jahren immer wieder unter Sanktionen, aber die umfassendsten Sanktionen kamen dann im Jahr 2019, der sogenannte Caesars Act. Caesar war ein syrischer Staatsbürger, der Informationen veröffentlichte über die Folterungen und schweren Menschenrechtsverletzungen, die zweifellos stattfanden in Syrien. Das wussten immer alle, aber die vor dem Hintergrund des Krieges, der seit 2011 tobte, dann sozusagen ein neues Gewicht fanden, weil damals war ja die Mantra seit 2011, Assad muss weg. Das gelang dann dem Westen sozusagen mit diesem inneren Umsturz, der im Dezember 2024 stattfand. Und dieser Caesars Act brachte das Land wirklich also in den wirtschaftlichen Ruin. Da durfte nichts mehr ex- und nichts mehr importiert werden. Da war der Schmuggel. Und die wesentliche Lifeline war der Iran, so wie Syrien für den Iran ab den 80er Jahren eine Art Lifeline war. Jedenfalls die Aufhebung dieser Sanktionen, seine Aussage in Saudi-Arabien, da gab es wirklich stehende Ovationen. Das war hochinteressant, das zu sehen. Und wenige Momente danach, als das bekannt wurde, gingen die Menschen in Damaskus auf die Straße. Ich habe da Videos gesehen. Das war eine ehrliche Freude. Und Trump ist, wenn ich das so salopp sagen darf, er ist der neue Superstar in der arabischen Welt. Und das hat natürlich ihm sicherlich auch eine persönliche Freude bereitet. Also er hat unter anderem auch gesagt, Trump sagt vieles, kann man jetzt sozusagen auch anmerken, aber er hat unter anderem gesagt, die USA müssen werden wie Saudi-Arabien. Da ist sozusagen Dynamik, da ist Veränderung, da ist Vision. Und er hat damit Mohammed bin Salman auf eine wirklich völlig neue, höhere Ebene gehoben, weil seien wir auch hier vielleicht jetzt einmal ein bisschen spitzfinderisch und dann ist Mohammed bin Salman ja nicht das protokollarische Gegenüber von Donald Trump. Er ist unter Anführungszeichen nur der Kronprinz. Sein Vater, König Salman, lebt ja noch, aber der ist einfach auch nicht in der physischen Verfassung vielleicht, das so zu machen. Aber ein Joe Biden hat immer gesagt, ich will nicht diesen Bin Salman treffen, ich will den König treffen, ja, weil der ist mein Gegenüber. Und vor zwei Jahren, rund zweieinhalb Jahren, fand eine sehr erfolgreiche Reise von Präsident Putin statt. Und damals wurde also auch hervorgehoben, Bin Salman, Mohammed Bin Salman, der Kronprinz, hat großen Respekt für Präsident Putin, das ist ehrlich. Putin hat ihn auch sozusagen aus seiner Isolation hervorgeholt am Rande eines G20-Treffens vor einigen Jahren, als Mohammed Bin Salman wirklich der Außenseiter war, zur Erinnerung die Ermordung eines US-saudischen Journalisten, wie er umgegangen ist mit der weitreichenden Königsfamilie und mit vielen Milliardären in Saudi-Arabien. Er hat sie ins Hotel Ritz-Carlton mehr oder weniger unter Hausarrest gestellt und Lösegeld verlangt. Ja, und das kann man das nicht nennen. Also er leistete sich einiges. Nun kann man sagen, das sind vielleicht Kapitel, die hinter ihm liegen. Er ist zweifellos heute das Gegenüber Moskaus, das Gegenüber Washingtons und sah es vor zwei Jahren noch so aus, als würde sich der saudische Erdölverkauf auch aus dem Dollar heraus bewegen. Das war zumindest die Erklärung von Mohammed bin Salman beim Besuch von Präsident Putin. Er sagte damals, ein Teil des saudischen Erdölhandels wird zukünftig nicht mehr in US-Dollar gehandelt werden. Wie sich das jetzt nach diesen Gesprächen mit Trump darstellt, wird sich weisen. Aber Saudi-Arabien hat natürlich sehr, sehr viel Geld in der Kasse, das irgendwo investiert werden muss. Und die engen Verbindungen zwischen den USA und Saudi-Arabien, die liegen auf der Hand. Also da geht es ums Geld, da geht es um jetzt bitter notwendige ausländische Investitionen in den USA. Ja? Also das große Thema von Donald Trump ist ja jetzt nicht unbedingt die Außenpolitik, sondern es geht darum, Investitionen, Industrialisierung vor allem wieder in die USA zurückzubringen. Und dass Katar hunderte Boeing-Maschinen kauft, ja, das ist wirklich der Coup schlechthin, weil Boeing stand an sich die letzten Jahre jetzt schon mit dem Rücken zur Wand. Viele Fehlproduktionen, viel innere Korruption und manche hatten Boeing fast schon abgeschrieben. Das sind zweifellos große Errungenschaften. Trump kehrt zurück als der Gewinner. Trump weiß sozusagen einiges in der Tasche zu haben. Es ist auch ganz interessant, so ein bisschen die Kommentare in großen US-Mainstream-Medien zu lesen. Ich habe jetzt nicht alle gelesen, aber ein bisschen Washington Post, ein bisschen CNN. Und die werden kleinlauter, ja. Also beispielsweise die Tatsache, dass er sich eine neue Air Force One von Qatar auch schenken lässt. Ja, da gibt's viel Kritik daran. Aber die sind, glaube ich, nach all dem, was er da jetzt mit nach Hause bringen kann, kleinlauter.
Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Er ist gerade im Verhältnis oder im Unterschied zu Joe Biden ein Macher, ein Unternehmer. Womöglich wird er jetzt auch derjenige sein, der diesen Ukraine-Krieg federführend mit beendet hat, mit seinen Bemühungen um Diplomatie. Das werden wir sehen, wie die nächsten Tage da sich entwickeln werden. Aber lassen Sie uns, Frau Kneißl, auch noch auf eine weitere sehr spannende Entwicklung zu sprechen kommen. da, wobei es weiterhin um die USA und Donald Trump gehen wird. Denn ein hochrangiger Berater des iranischen obersten Führers hat jetzt am Mittwoch ausgeführt, dass Iran bereit sei, im Gegenzug für die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen ein Atomabkommen mit Präsident Donald Trump zu unterzeichnen. Ali Shamkhani ist einer der ranghöchsten iranischen Beamten, der öffentlich über die laufenden Gespräche berichtet, und er sagte, dass Iran sich verpflichten werde, niemals Atomwaffen herzustellen und seine Bestände an hoch angereicherten waffenfähigen Uran loszuwerden. Zukünftig würde Uran nur auf die nur für die zivile Nutzung erforderliche Menge angereichert, sowie auch eine Überwachung des Prozesses durch internationale Inspektoren zugelassen. Im Gegenzug müssten jedoch alle Wirtschaftssanktionen gegen Iran unverzüglich aufgehoben werden. Ja, und am Mittwoch hatte sich Donald Trump auch zuversichtlich gezeigt, dass die Gespräche seiner Regierung mit Iran zum Thema Atomkraft zu einer Einigung führen werden. Er sagte, ich habe das Gefühl, dass es klappen wird. Ja, bereits seit April sind jetzt 4 Gesprächsrunden zwischen den beiden Ländern stattgefunden. Frau Kneißl, wie nah, würden Sie denn sagen, stehen die beiden Länder Iran und USA da jetzt vor einer Einigung? Und was bedeutet das auch für den Konflikt zwischen Iran und Israel, wenn es da tatsächlich zu einer Einigung kommen könnte, wonach es ja derzeit aussieht?
Also Israel ist im Moment wirklich nur Zuseher. Trump hat, egal ob es jetzt eine Golfreise ist oder die Gespräche mit dem Iran, hat er Netanyahu völlig sozusagen außen stehen lassen. Die erhalten vielleicht Ad-Informationen, das eine oder andere Telegramm, aber sie sind in keiner Weise involviert. Und das wird ja auch in Israel registriert, dass hier Netanyahu, der gleich nach Washington reiste, um Trump zu begrüßen, der sich als der Intimus und der beste Freund von Donald Trump öffentlich bezeichnet, hier in keiner Weise einbezogen wird. Ja. Und das ist vielleicht auch das interessante Momentum. Das heißt, es sucht Washington den direkten Draht jetzt mit dem Iran unter sehr, sehr dynamischen Vorzeichen. Also die sind um vieles dynamischer als das, was sich zuletzt 2013 abspielte, wo man in kleinen Schritten, damals vor allem in Genf verhandelte, dazwischen sich auch in Wien traf, und wo man rein auf Außenministerebene mit der EU immer im Gepäck sozusagen kleine Schritte macht. Also zuerst technische Ebene und dann am Schluss waren sie Außenminister. Hier geht es jetzt offenbar wirklich in Riesenschritten voran. Das ist das Erstaunliche. Und Israel ist in keiner Weise angebunden. Und das, was vielleicht auch noch hinzukommt, wir haben ja jetzt eine andere Regionalsituation, nämlich dahingehend, dass es ja so etwas wieder wie eine Zusammenarbeit zwischen dem Iran und den arabischen Staaten gibt. Das war 2013 nicht der Fall, als die USA mit den Iranern damals ins Gespräch kamen. Und dass man unter anderem sozusagen auch sich vorstellen könnte, eine größere Nuklearinvestition zu tätigen, friedliche Nutzung von Kernenergie, in der dann auch Staaten wie Saudi-Arabien und andere arabische Staaten bis hin zum Oman eingebunden sein könnten. Und der Oman spielt hier weiterhin eine tragende Rolle als wesentlicher Vermittler im Hintergrund. Also immer wenn es stockt, dann macht der Oman sozusagen, bringt die Dinge wieder ins Laufen. Und habe im Iran immer wieder unterrichtet. Ich habe dieses Land zwischen 2005 und 2017 sehr, sehr viel bereist. Und ich habe eines gelernt, auch in Teheran und nicht nur dort gibt es weite Teile der Bevölkerung, die über US-amerikanischen Doppelpass verfügen. Ich kann Ihnen jetzt nicht die genaue Zahl geben, aber es sind Millionen. Es gab immer wieder Versuche, auch durch die amerikanische Seite eine Art Regime Change im Iran durchzuführen. Das ist immer wieder gescheitert. Aber es gibt eine sehr, sehr kräftige iranische Diaspora auch in den USA. In welche Richtung das alles sich jetzt noch bewegen wird, ist zu früh zu sagen. Es ist interessant, ja, das ist alles, was ich jetzt mal dazu zu sagen habe, weil ja auch andererseits der Iran als Mitglied des BRICS-Forums zu einem sehr wichtigen strategischen Partner auch für Russland geworden ist in der Richtung der Nord-Süd-Korridore. Also hier laufen nicht nur Verhandlungen, sondern Projekte, die diese alte geografische Problematik, die zwischen dem Iran und Russland ja auch immer wieder existierte, zurückreichend ins 18. und 19. Jahrhundert, dass das hier neu aufgelöst wurde und dass man intensiv zusammenarbeitet. Also ich darf mal hier sagen, entweder wir bewegen uns jetzt wirklich in eine neue Friedensepoche der unermüdlichen Kooperation auf allen Ebenen, das wäre der Idealzustand, oder es kommt zu anderen neuen Konfrontationen.
Hm. Ja, Frau Kneißl, auch das werden wir hier weiter in unserem Podcast berichten. Aber lassen Sie uns jetzt zum Abschluss unserer heutigen Folge noch auf ein Skandalvideo zu sprechen kommen. Denn in den sozialen Netzwerken, wie unter anderem bei Twitter, ging am vergangenen Wochenende, am vergangenen Sonntag ein Video viral, das die drei europäischen Staatschefs Emmanuel Macron, Friedrich Merz und Keir Starmer im Zugabteil während der Fahrt nach Kiew zeigt. Dabei sieht man, wie kurz nach Start der Aufnahmen der deutsche Bundeskanzler, der frisch gewählte neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, einen länglichen Gegenstand, der an ein Drogenutensil zum Schnüffeln von Kokain erinnert, in die Hand nimmt und damit vor der Kamera versteckt. Frankreichs Präsident Macron nimmt zugleich einen Gegenstand, der an eine Kokstüte erinnert, in seine Hand und versteckt es vor den Kameras. Der Élysée-Palast versicherte im Nachgang, dass es sich lediglich um ein Taschentuch gehalten haben soll. Russische Offizielle wie beispielsweise Maria Sacharowa vermuteten jedoch, dass die drei Staatschefs Koks zu sich genommen haben. In den westlichen, vor allem in den deutschsprachigen Medien wurde diese Vermutung, dass es sich dabei um Koks gehalten haben könnte, als russische Propaganda bezeichnet im ganz großen Stil. Frau Kneißl, ich weiß, wir sind hier im Bereich der Spekulation. Auch jetzt, paar Tage später, lässt sich hier, ich glaube, da können Sie mir zustimmen, nicht sicher sagen, ob es sich dabei jetzt wirklich um eine Kokstüte oder um ein Taschentuch gehandelt hat. Aber dennoch, wie haben Sie das denn verfolgt? Und was halten Sie wahrscheinlicher? Welche These? War das Koks oder war das nur ein Taschentuch, Frau Kneißl?
Es gibt eine ganze Reihe von wirklich hochamüsanten Persiflagen. Es wurden so witzigste Kurzvideos gezeigt und Cartoons. Also die sind alle amüsant. Was hier nun wirklich passierte, ich weiß es nicht. Aber alles, das, was ich sagen kann, ist, dass Macron schon seit langem, Merz ist erst seit einer Woche im Amt, aber Macron, den gibt es schon eine ganze Weile, Keir Starmer, angeschlagen sind alle drei und nicht unbedingt jetzt ernstzunehmende Staatenvertreter vom Schlage, beispielsweise eines Helmut Schmidt oder einer Margaret Thatcher oder eines Jacques Chirac oder anderer Präsidenten, die ja noch nicht so lange zurückreichen. Also ich würde sagen, allein, dass diese Persiflagen so viel Humor zeigen und das betrachtet wird, egal von wem jetzt, das würde ich jetzt nicht unter die Kategorie russische Propaganda stellen, sondern darüber gewitzelt wird ja auf vielen Ebenen und das zeigt einfach, wie angeschlagen die drei sind. Und das ist für mich das Wesentliche. Also was immer dort jetzt auf dem Tisch lag, ernst zu nehmen sind die nicht. Und da sind wir wieder bei meinem alten Begriff der Teenager. Also das sind nicht Erwachsene, sondern sie verhalten sich ja wie Teenager.
Hm. Frau Kneißl, das ist ein schönes abschließendes Statement von Ihnen.
Mit vielen Runzeln im Gesicht und leider kahlköpfigen und faltigen Teenagers.
Faltige Teenager, die da auf dem Weg Richtung Kiew waren, und welch Wunder, dass sie dabei womöglich doch Koks zu sich genommen haben. Ich sage das hier mal so ganz offen, mich würde das in keinerlei Hinsicht verwundern, wenn die drei da womöglich diese Droge zu sich genommen haben. Die europäische Elite ist so verkommen. Da überrascht mich gar nichts mehr, Frau Kneißl. Vielen Dank für Sie, dass Sie sich hier heute wieder die Zeit genommen haben, dass wir hier zusammengefunden haben, und ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes, sonniges Wochenende. Genießen Sie es, und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Bin gespannt, welche Themen uns dann besprechen werden. Ich denke, es wird vor allen Dingen um die Frage gehen, wie es in der Ukraine weitergeht. Das haben wir jetzt ja heute schon ausführlich besprochen. Bis dahin Ihnen alles Gute, Frau Kneißl, und ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen nächsten Freitag.
Ja, auf das freue ich mich auch. Bis dorthin liegen sehr, sehr intensive Tage von mir. Wir haben ein großes Rechtsforum in St. Petersburg. Ich bin dort in 4 Debatten eingebunden, unter anderem auch in die Plenardebatte mit dem früheren Staatspräsidenten Medvedev, und mache selbst ein großes Panel für unser Gorki. Also es ab morgen hochintensiv.
Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, Frau Kneißl, und ja, auch an Sie, liebe Zuschauer, alles Gute, bleiben Sie wohl auf, und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.